Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Vielleicht, wenn ich das nicht vergesse, kommen wir zum Maisfeld nochmal zurück in unsere Predigt auch. Heute haben wir einen sehr wichtigen Punkt in unseren Glaubenspunkten, himmlische Heiligtum. Christen haben sehr, sehr viele Gemeinsames. Zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen haben wir sehr, sehr viele gleiche Glaubenspunkte. Und das ist ganz normal, weil wir haben alle gleiche Bibel und wir haben auch gleiche Wurzel. Dieser Punkt unterscheidet uns von allen anderen Christen. Das finden wir nicht in anderen Glaubenspunkten, in Glaubenslehren. Das haben typisch adventistische Glaubenspunkte. Wie habe ich schon letztes Mal bei meiner Predigt erwähnt, egal über welchen Glaubenspunkt wir reden, egal über welche, wir müssen, dürfen nie vergessen, dass wir wohnen auf einem Territorium, wo Krieg herrscht. Krieg zwischen Gut und Bösen, zwischen Gott und Satan. Im Kriegsgebiet sind wir. Das dürfen wir niemals vergessen. Weil das macht eine Auswirkung auf alles. Christus, das Erlösungsplan oder Arbeit Jesus hier um Erlösung der Menschen ist aufgeteilt in drei solche Phasen. Und diese drei Phasen wollen wir heute auch anschauen, weil das ist alles, was mit unserer Erlösung überhaupt verbunden. Erste Phase Erlösungsplanes beginnt seit Sündenfall schon. Aber hier, als Christus auf Erde war, weil alles, was wir hier sehen, hat auf Jesus hingewiesen. Das ist Jesus' Dienst hier auf dieser Erde. Das ist die erste Phase des Erlösungsplans. Gibt es überhaupt ein Tempel oder Heiligtum im Himmel? Weil gibt es verschiedene Meinungen dazu. Auch in der Bibel finden wir verschiedene Texte dazu. Ja. Interessanterweise, erste solche Erwähnung von himmlischem Heiligtum finden wir hier in 2. Mose 15, 17. Und wer kennt sich ein bisschen in der Bibel aus, der weiß, dass das ist noch vor dem Zeitpunkt, als Mose dieses Befehl von Gott bekommen, himmlische Heiligtum aufzurichten. Als Juden bei Auszug aus Ägypten gingen durch Meer, danach ist ein Lied entstanden, Lobgesang Moses und Miriam, auch ganz Israel hat das mitgesungen dann. Und in dieses Lobgesang, in dieses Lied, ist sehr interessanter Satz drin. Ja? Du bringst sie zu deinem Berg und pflanzt sie dort ein an dem Ort, den du dir als Wohnung gewählt hast, dort in den Heiligtum, o Herr, das du mit eigener Hand errichtet hast. Ist das nicht wunderbar? Bevor als irgendein Jude davon überhaupt was gehört von Heiligtum oder von irgendeinem Tempel. Sie haben schon in Lied das gesungen. Das heißt, dass sie haben schon davon was gewusst, viel mehr gewusst, was dahinter steht in diesem überhaupt ganzen System. Johannes auf Insel Patmos hat einige Gesichter bekommen. Wir haben bei letztem unserer Thema gesprochen und gesehen, dass Gott offenbart sich durch Gesichter an seine Propheten. Und ihm ist ein Blick geschenkt in himmlische Heiligtum, im Himmel. Und hier finden wir ein paar Sachen, die wirklich Abbild in irdischen gefunden haben. Hier sehen wir sieben Feuerfackeln. Ihr könnt erinnern, dass in irdischer Heiligtum war sieben leuchtige Leuchter, ja? Parallel dazu. Zweiter Text, Offenbarung 8,3. Hier finden wir goldenes Räuchergefäß und goldenes Altar. Das sind Gegenstände, die waren im himmlischen Heiligtum. Dieses Räucheraltar da unten, dieses Weinrauch, sind mit Gebeten Israels aufgestiegen, diesen Weinrauch und stellt Christus Verdienste und sein Mittleramt dar. Also, die Sachen waren auch Johannes im himmlischen Heiligtum gezeigt. Da sehen wir noch ein Detail, das himmlische Heiligtum, in Offenbarung 11, 19. Bundeslade. Im irdischen Heiligtum, das war das Wichtigste im Tempel, ja? Bundeslade. Hier sehen wir die ganzen Parallelen und daraus können wir schlussfolgern, dass himmlische Heiligtum gibt es in Wirklichkeit. Ich habe schon einige Leute getroffen, die lachen, das auch sagen, das ist Blödsinn, was, ja, und noch irgendwie. Aber stimmt nicht. Hier sehen wir, und die Erlöste wird ihnen hier, eine Gruppe von Erlösten werden sogar in dieses himmlische Tempel Tag und Nacht dienen. Hier in Offenbarung 7, 14, 15 berichtet. Also auf neue Erde werden wir einen Tempel haben. Vor dem Sündenfall hat man Menschen mit Gott einen direkten Kontakt gehabt. Danach, so wie Jesaja drückt es aus im 59. Kapitel 2. Vers, da sind durch Sünde ist eine Mauer entstanden. Oder Trennmauer oder Scheidenwand. Das ist verschiedene Übersetzungen und Übersetzen des anders, ja. Und Apostel Paulus in Epheser nannte so wie Mauer das Feindschaft. Und Gott durch Jesu Dienst hat es niedergebrochen. Also das war seine Aufgabe, als er hier auf dieser Erde war. Etwas später, als sie schon in der Wüste waren, bekommt Mose einen Befehl so von Gott. 2. Mose 25, 8, 9 finden wir das, dass er soll ein Heiligtum bauen, aus irdischen Materialien diese Nachbildung von himmlischen Realien zu bauen, aus diesen Materialien. Und welcher Zweck war von diesem Bauten? Ein Ziel hat er verfolgt, denn ich will bei ihnen wohnen. Als Gott Menschen geschaffen hat, er hat mit ihnen gewohnt. Und das hat er nie losgelassen. Dieses Wunsch hat er immer gehabt. Ich will mit euch wohnen, aber wie kann jetzt heilige Gott mit sündigen Menschen zusammen sein? Gott hat einen Weg gefunden. Hier im Heiligtum, sagt er, hier werde ich wohnen. Und hier zwischen zwei Cherubimen, Engel, die auf buntes Lader, als Deckel, auf Deckel waren, standen zwei Cherubimen, dort werde ich zu euch offenbaren. Und Gott wirklich hat sich da offenbart. Wenn sie irgendwelche Fragen hatten, dann haben sie Fragen gestellt und Gott hat sich geantwortet. Als Heiligtum eingeweiht war, auf dieser Räucheraltar, Gott hat dieses Feuer von Himmel gesandt. Ja, das ist nicht normales Feuer. Dieses Feuer hat Gott eingesündet und deswegen der Feuer durfte nicht ausgelöscht sein. Musste immer brennen. Für alle Zwecke im Heiligtum, sie dürften Feuer nur von diesem Altar nehmen. Und ihr kennt die Geschichte von Aarons Söhnen, ja? Die zwei sind getötet worden, weil sie falsche Feuer genommen haben. Und hier nach dem Einweihung, Gott war sichtlich bei ihnen durch Feuersäule nachts und tagsüber über eine Wolke. Also, egal wo du, wie weit warst du in der Wüste irgendwo entfernt von dieses Zelt, das hat man immer vom Weiten gesehen. Ihr habt immer Richtung gehabt, wo ihr zurückgehen sollt. Das war sichtbare Anwesenheit von Gott. Alles, was in Heiligtum geschah, die ganzen Opfer dir, diese ganzen Opfertiere, die haben auf Jesus Christus hingewiesen. Alles, was da geschah. In Details gehen wir ein bisschen später noch hier. Als Johannes, der Täufer sah Jesus zu ihm kommen und er spricht dann zu Leuten, die da waren. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg nimmt. Hier ist jetzt Schatten mit Wirklichkeit zusammengetroffen. Jesus und das, was er auch hingewiesen hat darauf. Opfertiere mussten sterben. Hier ist wieder die Wirklichkeit eingetroffen vorher starben nur Tiere, jetzt stirbt Gott selber in Jesus, hier am Kreuz vom Golgatha. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Interessanterweise, Christen heute behaupten, dass nach der Kreuzigung Gesetz hat seine Gültigkeit verloren. Was für einen Sinn hat dann Sterben am Kreuz überhaupt gehabt? Weil Gesetz Gottes heilig ist, konnte nur ein Gott, der Gleichgestellte für die unterübertretenen Sühne leisten. Weil wir Menschen die Gesetze Gottes übertreten haben, musste Jesus sterben. Er musste sterben, damit der Mensch der gerechten Strafe für seine Übertretungen der Gebote Gottes entgehen kann, ohne dass die Gebote selbst verändert werden müssen. So ist Gott gerecht, weil die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit erhalten bleibt. Und er bleibt auch lieber und gerecht und gnädig. Wir sehen hier, so wie auch Apostel David schreibt in Psalmen, ja, Gnade und Wahrheit sind begegnet, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. In Psalm 85. Letztes, was wir hören von Jesus, als er am Kreuz, hier sind diese Worte. Es ist vollbracht. Die erste Phase Erlösungsplanes ist damit abgeschlossen. Erste Phase. Hier bleiben meisten Christen stehen. Das reicht für Erlösung schon aus. Leider, das ist nicht ganz so, weil die Bibel berichtet ist, dass Erlösungsplan ist noch nicht ganz erfüllt. Er geht noch weiter. Das ist nur erste Phase. Genauso wie hier unten, wenn ein Sünder kam und ein Tier geschlachtet hätte, auch wenn er seine Sünde bereut hat und danach nichts mehr geschah, würde ich er ohne Versöhnung weggehen. Da musste noch weiteres was geschehen. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang von dem Heiligsten, Allerheiligsten, von oben bis unten. Das kennt ihr alle, von oben nach unten. Das heißt, das ist nicht von Menschenhand gemacht worden, sondern von Gott. Seht, euer Haus wird verlassen sein. Ich sage euch, ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn die Zeit kommt, in der ihr rufen werdet. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Alles, was bis jetzt in irdischer Heiligtum geschah, ganze Zeremonien, haben absolut ihren Zweck verloren. Ab nun an ist das alles sinnlos. Weil das, wozu irdischer Heiligtum da war, hat er seinen Zweck erfüllt. Er hat seinen Zweck erfüllt. Er hat auf Jesus hingewiesen, Jesus kam und er stirbt jetzt selber. Ja? Seit diesem Zeitpunkt beginnt die zweite Phase Erlösungsplans. Jetzt ist Jesus nicht mehr als Opfer da, jetzt macht er Aufgabe, die Priester gemacht hat, und Priester und Hohepriester, weil der vertritt sie alle in einem. Der entscheidende Punkt bei allem Gesagten ist, wir haben einen Hohepriester, der sich auf den höchsten Ehrenplatz an der rechten Seite der göttlichen Majestät im Himmel gesetzt hat und der seinen Dienst in wahren Heiligtum versieht, in dem Zelt, das nicht von Menschen, sondern von Gott errichtet wurde. Hier sehen wir nochmal, ja, dass im Himmel gibt es Heiligtum, wirkliche, ja. Und Apostel Paulus behauptet hier sogar, dass das das Entscheidendste. Andere übersetzen es als das Wichtigste ist. Wenn das Wichtigste im Evangelium überhaupt was gibt, warum hören wir davon so selten? Ne? Es gibt nur ein Gott und nur ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen, dass Jesus Christus der Mensch wurde. Sehr wichtiger Text. Heute finden wir sehr viele Vermittler, die versuchen es zwischen Mensch und Gott irgendwie vermitteln. So spricht der Herr. Es gibt nur einen Vermittler. Nur einer. Und das ist Jesus Christus. Gibt es keinen anderen. Und er verrichtet seinen Dienst in einem Heiligtum, größer und vollkommener als einer andere, der je Menschen betreten würde. Dieses Heiligtum ist nicht von Menschenhand errichtet. Hebräer 11, 9, 11 bis 12, könnt ihr ganz lesen daheim, wenn ihr möchtet. Ja. Übrigens, wenn jemand Interesse an Präsentation hat, ihr könnt das haben. Ich kann euch das runterladen und ihr könnt es in Ruhe anschauen nochmal. Ja. Ich will damit kein Geld verdienen oder was. Jesus hat für uns alle gestorben. Und Johannes sagt, liebe meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht länger sündigt, sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Also, jetzt haben wir freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum. Liebe Geschwister, Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Hebräer 10, 19. Ganze Präsentationen sind nur Bibeltext und ein paar Zitaten aus Geistweissagen. Ich spreche hier kaum was Eigenes überhaupt. Hier reden wir oder sehen wir aus Zitat aus Großen Kampf hier über eine Tür die Rede. Tür in himmlische in Himmel. Früher war sie durch irdische Heiligtum. Seitdem das Heiligtum hat Sinn verloren, ist diese Tür geschlossen worden. Jetzt Jesus ist woanders. Und viele, viele Christen wissen das gar nicht und bleiben bei dieser verschlossenen Tür liegen und beten hier an. Bei verschlossenen Türen. Leider. Und Israeliten haben das auch weitergemacht, aber die ganze Zeremonie hat überhaupt keinen Sinn mehr gehabt. Das Heiligtum besteht also aus zwei Räumen. Hebräer 9, 6 bis 7. Erster Raum, wo Priester ein Jahr jeden Tag was Versöhnungsdienst geleistet hast und zweite Abteilung, alle Heiligste, wo nur einmal im Jahr hat Hohepriester das gemacht, den Dienst. Ja. Das war täglicher und jährlicher Ablauf. Interessanter Text finden wir in Hebräer 10, 4. Das Blut vom Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Wenn wir sowas lesen und hören, bekommen wir nicht einen Eindruck, dass das alles sinnlos war? Alles, was da geschah, die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende, die ganze Opferdienst, wenn das nie imstande Sünden wegzunehmen, wozu war denn das überhaupt alles da? Die Frage müssen wir beantworten irgendwie. Die Sünde konnten... Ein Stellvertreter würde statt des Sündes angenommen, aber die Sünde konnte durch das Blut des Opfertieres nicht ausgetilgt werden. Das ist ein Zitat aus Großer Kampf. Erst würde dadurch nur ein Mittel vorgesehen, sie auf das Heiligtum zu übertragen. Das reinigt nichts von Sünden. Das war nur eine Möglichkeit, Menschen zu zeigen. Wir Menschen sind so gebaut, wir wollen sehen und fühlen. Dann verstehen wir etwas mehr. Hier hat Gott den Weg gefunden, wie Menschen das überhaupt kapieren können. Was ist die Sünde und wie wir von Sünden loswerden können. Ja? Und das, was heiligt, und das war nur ein Mittel, uns zu zeigen. Und durch Blut, logischerweise muss man erstmal Tier töten, dann bekommen wir Blut. Ja? Zuerst ist Tod und dann Blut. Und Blut war ein Mittel, um Sünden weiterzugeben. Und das müssten sie alles im Glauben an eine zukünftige Erlösung tun. Aber noch war er vor der Verdammung des Gesetzes nicht ganz gänzlich befreit. Und letzter Satz. Diese Sünde würden jetzt als für immer vom Volk geschieden betrachtet. Sehr wichtige Wort steht hier drin. Die waren nicht von Sünden auf immer befreit, sondern das durch die ganze Zeremonie, sie könnten sich sehen jetzt, ob sie von Sünden befreit sind. In Wirklichkeit, was geschah? Denn der Opfer, da bin ich jetzt. Ja. Nein, Moment. Denn die Opfer der alten Ordnung können keinen Menschen für immer von seinen Schuld befreien. Hebräer 10, 1 und 4. Dabei können wir durch das Blut vom Stieren und Böcken unmöglich von unseren Sünden befreit werden. Das schreibt alles Paulus an Hebräer, weil die haben sehr viel Wert darauf gelegt und immer noch das weitergebracht. Sünden verschwinden nicht einfach so. Wenn ich sage, jemandem was getan hat und dann sage, entschuldige, ist damit jetzt alles weg? Das bleibt doch, ja. Sünden, die wir gemacht haben, und ohne Hebräer auch, und die Sünde, die wir anerkannt haben und gebüßt haben, die verschwinden trotzdem nicht. Irgendwo bleiben sie hängen. Sünde ist so ungefähr wie Atommüll. Wenn Atommüll oder Atomstäbe, die brennen aus, aber danach sind sie immer noch wie? Sehr gefährlich, ja? Die haben immer noch Strahlung da. Dann müsste man, und wir haben riesige Probleme heute damit, wo wir Zwischenlager finden, ja? Bis sie irgendwann in Endlager komplett, irgendwann komplett ausgehen, ja? Mit Sünde ist nicht anders. Ja? Sünde müssen irgendwo entsorgt werden. Wo? Apostel Paulus, Römer 6, 23 schreibt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also, für Sünde muss man sterben, auf immer sterben. Nicht nur so. Wenn wir lesen, als wir von Jesus gehört haben, oder gelesen Text, er hat gesagt, er hat unsere Sünde auf sich genommen und auf Kreuz getragen. Heißt es, dass die Sünde, die er auf Kreuz getragen hat, sind verschwunden auf immer, oder? Hier sehr, sehr, sehr wichtige Sachen hier. Ja. Also Sünden verschwinden nicht einfach so. Einer muss sterben und auf immer sterben. Jesus ist für unsere Sünde gestorben, aber nicht auf immer. Der ist wieder auferstanden. Ja. Alles, was in Heiligen so geschah, alle Zeremonie, alle Beteiligten, die da waren, alle Gegenstände, alle haben auf Jesus hingewiesen und alles hat eine Bedeutung gehabt. Alles. Nach den Bestimmungen des Alten Bundes wird fast alles mit Blut gereinigt, denn ohne Blut ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich. Hier ist noch eine Rede um eine Reinigung, nicht nur von Befreiung. Ja? Wir gehen noch einen Schritt weiter ein bisschen. Ja? Wo ist ein Reinigungsbedarf überhaupt? Wann reinigt ihr eure Wohnungen oder Auto noch irgendwann? Ja? Wo irgendwas verunreinigt ist oder verschmutzt, oder? Wie und womit würde das irdische Heiligtum verunreinigt? In ganzen dieser Texte sehen wir, dass durch das tägliche Ritual mit Blut den geopferten Tieren, da waren verschiedene Möglichkeiten und Vorschriften, und zweite Variante war, durch Verzehr vom Fleisch den Opfertieren vom Priester und anschließende Blutritual am Ende des Ritualjahres, des sogenannten Yom Kippur-Tag. Ja. Der wichtigste Teil war das Opfer. das um einzelnen Personen willen dargebracht wurde. Der reuige Sünder brachte das Opfertier an die Tür der Stiftshütte, er legte die Hand auf dessen Haupt, bekannte seine Sünden und übertrug sie damit billig von sich auf das unschuldige Tier. Und dann schlachtete er es eigenhändig. Das, was kann Sünder selber machen, macht keiner für uns. Sünden bekennen, bereuen, das müssen wir selber tun. Und dann beginnt das, was Mensch nicht machen kann. Der Priester trug das Blut ins Heiligtum und sprengte es vor dem Vorhang. Mit diesem feierlichen Brauch würde nun die Sünde billig auf die Heiligtum übertragen. In anderen Fällen würde das Blut nicht hineingetragen, dann aber musste der Priester das Fleisch essen. Beide Zeremonien versinnbildeten die Übertragung der Sünde von den Bußfertigen auf das Heiligtum durch das Blutritual. Dadurch würde Heiligtum, irdische Heiligtum damals, verunreinigt. Deswegen bedurfte sie einmal im Jahr Reinigung. Fast dasselbe Zitat, aber aus ganz anderem Buch von Geistweissagung, ja, aus Großer Kampf. Warum mache ich das nochmal hier? Weil das ist mir sehr wichtig, weil gerade dadurch wird sehr gekämpft letzte Zeit. Ja? Das Blut überträgt Sünde in Heiligtum, verunreinigt deswegen Heiligtum. Großer Kampf war mehrmals durch Ellen White erweitert und ergänzt. Und letzte, wenn ich mich nicht irre, das war in 1911. Wenn wir vorstellen, wie viele Jahre vergingen, ja. Wenn wirklich hier ein Irrtum gewesen wäre, wie heute manche adventistische Theologen sagen, das ist theologisches Irrtum, das was hier steht, dann ich denke, Zeit von 144 bis 1911 wäre ausreichend, um dass Gott korrigieren würde es. Das heißt, hier sind wir falsch. Weil Ellen White hat vieles unterschiedlich verstanden und nicht so gleich angenommen, wie wir jetzt haben. Die hat auch gewachsen. Ja. Aber hier ist nichts korrigiert worden. So ist es geblieben. Ja. So geschah der Dienst, der das ganze Jahr über Tag für Tag vor sich ging. Die Sünden Israels würde auf diese Weise auf das Heiligtum übertragen und eine besondere Handlung war nötig, um sie wegzuschaffen. Und so ging es 18 Jahrhunderte in unserem Zeitalter. Alles, was Menschen haben gemacht in dieser ganzen Zeit, alle Sünden, sie werden in himmlische Bücher geschrieben, genauso wie damals. Als Adam erste Sünde begann, im Himmel war schon eine Verzeichnis gemacht. Alle Sünden, die wir tun, werden in himmlische Bücher niedergeschrieben. Ja? Alles. Alles verzeichnet. Als Heiligtum gereinigt wurde, die waren nur gereinigt von welchen Sünden? Nur von denjenigen, die in Heiligtum hereinkamen. Also nur die Sünde, die bekannt und bereut waren. Ja, nur die kamen in Heiligtum. Und nie nur die konnten von Heiligtum auch entfernt worden. Wie die Sünde des Volkes vor Alters durch den Glauben auf das Sündeopfer gelegt und billig durch dessen Blut auf das irdische Heiligtum übertragen wurden, so werden im neuen Bund die Sünden der Bußfertigen durch den Glauben auf Christus gelegt und wirklich auf das himmlische Heiligtum übertragen. Ich denke, da ist deutlich steht, ja. Das, also in Büchern sind gezeichnet Sünder von allen Menschen, von allen. In alle Heiligsten, nur die Sünde, die wir angesehen haben, anerkannt, wo wir Buße getan haben, ja, bereut haben. Nur die Sünde sind da, in himmlischer Heiligtum. Alle Sünde von Adam an gingen praktisch durch irdische Heiligtum, aber direkt in himmlische Heiligtum, weil da ist wirkliche Heiligtum. Da. Der Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Interessante Aussage. Wenn wir das nur so lesen, dann kommen wir auf diese Idee. Wie? Jesus für Sünden? Für welche Sünde gestorben? Ha? Du stehst für alle. Für alle. Werden jetzt alle Sünder in himmlische Paradies irgendwo da sein? Oder? Absolut bedingungslos? Ja, manchmal wird das so dargestellt. Es ist absolut nicht so. Johannes 1,9. Erster Wort gleich, das ist schon Bedingung. Wenn aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage, treu und gerecht sein. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. In sinnbindlichen Dienst hatten nur die, welche zu Gott kamen, um zu bekennen und zu bereuen, deren Sünden durch das Blut des Sündopfers auf das Heiligtum übertragen worden waren, einen Anteil an Dienst des Versöhnungstages. So werden auch an dem großen Tag der Endversöhnung und des Untersuchungsgerichts nur die Fälle des bekennenden Volkes Gottes in Betracht gezogen. Das Gericht über die Gottlosen ist eine besondere, von diesem getrennte, später stattfindende Maßnahme. Das ist ganz was anderes, ja? Zwei Gerichte. Petrus schreibt auch so, ja, in 1. Petrus 4, 17, ja. Denn es ist Zeit, das Anfang des Gerichts an dem Hause Gottes. So aber zuerst an uns, was wills für ein Ende werden mit denen, die bei Evangelium Gottes nicht glauben. Die dem Evangelium Gottes nicht glauben. Also Bedienung, wenn wir unsere Sünde bekennen. Wie lange hat es oder so wird das alles funktionieren? Wie lange? Gibt es irgendeinen Endpunkt oder das ist endlos oder? Als wir in Alttestament schauen, in diesen Schattendienst auf Erde, dann hat es ein Ende gehabt. Dann sollst du am 10. Tag des 7. Monats das Signalhorn blasen. Am Versöhnungstag sollt ihr das Signalhorn im ganzen Land erschallen lassen. Bevor vor diesem Tag, 10 Tage haben sie geblasen, ja, um ganzes Land in den Raum gezogen. Und jeder hat gewusst, aha, 10 Tage noch bis Gericht, 9, 8, bis auf 0 kommt und dann ist Gericht. Und dann war vorbei. Wenn du mit Gott nicht in Reihe gekommen bist, dann er dürfte nicht mehr weiter leben, der Mensch. Was geschieht in Wirklichkeit? Im Himmel. Daniel 8,14. Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Oder andere übersetzen es mit gereinigt werden. Als Daniel das alles gehört hat, er konnte nichts mehr machen beim König. Ja, immer. Er war baff. Er hat es nie verstanden, wollte gerne es wissen und dann kam ein Engel Gabriel zu ihm, hat ihm eben Erklärung gegeben. Er sagt, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lernen. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Und dann beginnt diese Zeitperiode. Ja. Adventisten sind hier vertraut, ja, dass diese Periode oder dieser Erlass kam 457 vor Christus. Ja. Und wenn wir diese 2300 Jahre dazu zählen, dann kommen wir auf Jahr 1844, da unten seht ihr wahrscheinlich nicht. Ja? Die Bibelforscher damals, die waren überall auf ganzer Welt, nicht nur in Amerika, auch hier in Europa waren, die gleichzeitig diese Prophezeiung verstanden haben, diese 2300 Abende und Morgen. Und dann sind sie zum Schluss gekommen, dass am 22. Oktober, ich kürze ein bisschen ab die Geschichte, muss Jesus kommen auf diese Erde. Und da findet statt diese Reinigung. Große Enttäuschung führte zu großer Entdeckung. Die waren felsenfest überzeugt und trotzdem enttäuscht. Geht uns auch nicht manchmal so. Wir sind in manchen Sachen felsenfest überzeugt und denken, das ist die einzige wahre Möglichkeit. Und das war's. Sie haben nie mehr nachgedacht oder in Zweifel gestellt. Für ihnen war absolut klar, Heiligtum, die gereinigt sein muss, ist unsere Erde. Und wird gereinigt, wenn Jesus kommt, dann wird alles gereinigt. Alles klar und deutlich. Und als Jesus am 22. nicht kam, das war die schlimmste Nacht überhaupt für damalige Adventisten. Nicht verwechseln mit siebenten Tags Adventisten, das sind Adventisten. Ganze Nacht haben sie die ganze Prophezeiung und noch und mal alle durchgeforscht. Woran konnte Fehler liegen, haben sie nichts entdeckt. Datum war absolut bombenfest, sicher. Dann haben sie an irgendwas anderes gefehlt. Nächsten Morgen gingen zwei Brüder, Edson und Crozier, über ein Maisfeld zum anderen Brüder, die woanders waren, um sie zusammen zu sein und ein bisschen sie zu trösten. Ja. Und hier, der Edson war ein bisschen langsamer, als er ging, Crozier war ein bisschen vorne. Und dann hier, an diesem Maisfeld, hat dieser Edson eine Offenbarung von Gott bekommen. Er beschreibt später, sagt, das war kein Gesicht oder ein Traum, gar nichts. Einfach Blitzgedanke kam. Himmlische Heiligtum. Nicht Erde, sondern Heiligtum im Himmel. Und das war Beginn. Und das kam oder führte zu großer Entdeckung. Ja. Wir können 23. Oktober 1844 als Entdeckungstag oder ein Geburtstag von dieser Lehre feiern. Weil hier das einzige Lehre, die wir können ganz genau, hier begann es, hier. Vorher war das verborgen. Ja? Also Reinigung Heiligtum oder Rechtfertigung des Heiligtums, das ist gleichgestellt mit Gericht. In irdischer Heiligtum war das so, in himmlischer wird genauso sein. Also, in Offenbarung 14,7 in drei Engelbotschaften hören wir, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Interessanterweise, diese 10 Tage in irdischer Dienst, ja, vor Gericht, in himmlischer Gericht, 10 Jahre, genau 10 Jahre. Miller und andere haben 10 Jahre gepredigt. Tag, Jahr, Prinzip bleibt auch hier. Ab 1833 haben sie angefangen zu predigen, bis 1844, genau 10 Jahre. Denn Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Hause Gottes, haben wir schon gelesen, dass Petrus schreibt es. Also, das Untersuchungsgericht ist nicht alle Menschen da betroffen, nur diejenigen, die Anspruch erheben, dass sie im Himmel sein möchten und sagen, Gott, wir haben doch dir geglaubt, wir haben Jesus dir angebetet und solche. Aber wir lesen ja auch in Matthäus, ja, Evangelium, sagt, nicht jeder sagt zu mir, Herr, Herr, wird in Himmelreich kommen. Also jeder Prätendent darauf hier wird ab 1844 beginnt dieses Untersuchungsgericht. Denkt bei all eurem Reden und Handeln daran, dass ihr einst durch ein Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollt. Ja, vergisst man das nicht. Erst sterben und danach kommt das Gericht. Ja. Durch Gesetz der Freiheit können wir noch erinnern, Johannes hat gesehen, Bundeslade im Himmel. Was ist in Bundeslade? Das Gericht, das Gesetz Gottes. Ja? Wir sehen, dass auf Erde Gesetz ist geändert worden. Das hat absolut keinen Einfluss auf das, was im Himmel gesetzt, der da ist. Wir wissen, auch auf Erde sogar gibt es diese Messeinheiten, die Italone, ja. In Paris gibt es solche Sachen, wo Urmeter sich befindet, Urkilo, die alle anderen überprüfen müssen. Und original des Gesetzes ist im Himmel. Du hast keinen Angriff darauf. Und auf diesen, von dieser über oder dieses Gesetz wird uns praktisch über uns, wir werden darüber geprüft. Ja. Und es muss geschehen, bevor Jesus kommt auf diese Erde. Weil wenn Jesus kommt, Menschen würden schon in zwei Gruppen getrennt. Ja. Muss diese Untersuchung vorher stattfinden. Und der siebte Engel goss seine Schale aus dem Luft und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel im Himmel, vom Thron her, der sprach, es ist geschehen. In russische Übersetzungen sind immer das gleiche Wort, sovershilost, dreimal in der Bibel finden wir. Also jede Phase endet mit dem Wort. Phase abgeschlossen. Es ist geschehen. Also, sein Dienst in himmlischem Heiligtum ist damit abgeschlossen. Damit können wir sagen, die zweite Phase Erlösungsplan ist abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Gnade mehr. Gefällt uns das oder gefällt uns das nicht, das ist Tatsache. Da in himmlischem Heiligtum gibt es keinen Vermittler mehr. Ohne Vermittler gibt es keine Vergebung mehr. Das ist endgültig vorbei. Die auf der Erde leben, wenn die Fürbitte Christi im Heiligtum droben aufhören wird, werden vor den Augen alles Heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Großer Kampf. Ja. Und Johannes in der Offenbarung schreibt 22,11, der böse ist, der sei fernhin böse. Und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Oder wer fromm ist, der sei fernerhin fromm. Und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. Ab diesem Punkt absolut keine Möglichkeit, irgendwas zu ändern. Größter Wunsch und Ziel Gottes, Vater, ich will, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Das ist sein größter Wunsch. Tod spielt keine Rolle. Hier haben wir, wir heißen in 1. Thessaloniker 4, 13 bis 17. Gestorbene würden auferweckt und in den Himmel genommen. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um der Sünden willen auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Größter Ziel Satans ist, das zu verhindern. Dass keiner davon was hört und nicht zum Vater zurückfindet. Er hat sehr viele Methoden dafür. Für jeden sucht er eigenen Weg. Der größte und schlimmste Betrug Satan ist, dass es eine zweite Möglichkeit zur Bekehrung geben wird. Millionen Varianten kann er euch anbieten. Morgen, heute habe ich noch Zeit, mal das und das musste ich noch erfüllen. Wenn ich auf Rente bin dann, wenn du auch stirbst, ist auch nicht so schlimm. Hast du noch 1000 Jahre vor dir? Das predigen Christen heute. Und wenn du auch in Fegefeuer bist und dann umdenkst, hast du noch immer eine Möglichkeit. Größte Lüge, Betrug und alles. Ja? Glaubt niemand dieses Blödsinn. Die größte Enttäuschung wird das stattfinden, hier. Also, ab dem Punkt, dass Jesus sagt, jetzt ist geschehen, zweite Phase abgeschlossen, geht Jesus jetzt in dritte, letzte Phase Erlösungsplanes. Jetzt ist Jesus Christus nicht mehr Vermittler, der ist jetzt Richter. Und da ist keine Chance mehr, er richtet nur. Also, drei Punkte haben wir noch. Gericht über gefallene Engel und Menschen, Vernichtung des Bösen und Gott und Menschen wieder auf immer für ein. Das ist die dritte Phase. Gericht über gefallene Engel und Menschen. Der Sohn ist nämlich auch durch dem Sohn ist nämlich auch das Gericht übertragen. Der Vater selbst richtet niemand. Er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben. Wisst ihr nicht, dass die Heilige die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richtet werden? Also, das ist das zweite Gericht, das stattfindet nach Jesu zweiten Kommen. Ja? Und es findet statt im Himmel. 1000 Jahre wird es dauern. Hier wird jede Sünde ganz genau untersucht. Ganz, ganz genau. Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieses Eintragenen würde die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprachen. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet. Das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil, was er getan hat. Sagt mal, wenn wir gerichtet werden nach unseren Taten, wer von uns kann noch erlöst werden? Gibt ein einziger Mensch so? Alle Erlöste werden erlöst nur durch Gnade Gottes. Kein einziger durch seine Tat. Hier werden sie nach ihren Taten gerichtet. Ein interessanter Moment hier ist Buch des Lebens. Auf zweitem Gericht, was hat sie da zu suchen? Manche können vielleicht denken, siehst du, ist noch ein Buch des Lebens, das werden einige noch vielleicht im Leben dahin rübergeführt, auch nach 1000 Jahren. Blödsinn. Dieses Buch ist nur dafür da, wenn jemand einen Anspruch erhebt, dann kann man sagen, siehst, in dieses Buch ist dein Name. Du hast diese Möglichkeit gehabt. Du hast sogar zu Jesus bekannt. Du hast sogar in Gottesdienste war. Du hast alle Chancen gehabt. Dein Name stand hier. Aber da steht nicht geschrieben, dass deine Sünde getilgt sind. Du bist nicht zum Gott durch den richtigen Weg gekommen. Ja? Und deswegen tut mir leid. Gottes Geist ergriff mich und führte mich auf einen großen hohen Berg. Dort zeigte er mir eine heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam. Die Stadt erstrahlte im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Sie leuchtete wie ein Edelstein, wie ein kristallklares Jaspis. Binden so viel Zeit heute Nachmittag, lies mal die ganze Kapitel 21. Ihr werdet staunen, was Gott uns vorbereitet hat. Das wunderschönste Werk überhaupt. Wenn wir lesen, ein paar Punkte noch hier. Die Stadt war von einer sehr hohen Mauer umgeben und hatte 12 Tore. Das Maß in der Höhe der Stadtmauer, sie betrug nach menschlichem Maß gerechnet, wie der Engel es gebracht hat, 72 Meter hoch, Mauer um die Stadt herum. Und die Tore werden den ganzen Tag offen stehen und noch mehr, ja noch mehr, weil es dort keine Nacht gibt, werden sie immer offen sein. Was für ein Sinn hat eine Mauer um die Stadt herum mit offenen Toren? Ja? Da kommen solche Fragen manchmal. Das ist die erste Verstehung. Die übrigen Toten würden nicht zum Leben erweckt, bis die 1000 Jahre vorübergehen. So. Dieses himmlische Jerusalem kommt auf diese Erde, bevor Erde vernichtet ist. Der wird auf diese Erde niedergelassen. Zacharia beschreibt auf seinem bestimmten Berg von Elion, ja, der zuerst gereinigt wird. Und dann wird die Auferstehung von Toten stattfinden. Alle Toten, die Ungläubige waren, werden danach auferstehen. Und hier weiter diese Offenbarungstexte beschreiben, ja, 20. Kapitel 5, 8 bis 9, dass die werden Stadt umziehen und sagen sie, jetzt erobern wir die Stadt, jetzt. Wir sind da viel mehr als diejenigen, die in Stadt sind. Das wird uns gehören. Das wird einzige Moment sein, wenn Tore zu sein werden. Jetzt verstehen wir, warum sind Tore da, ja? Und große, große Mauer. Das ist nur nebenbei hier. Ich finde nur, das ist interessant zu wissen. Und dann findet statt Vernichtung der Bösen. Nach diesem Aufstand, wenn sie wollen, das Erobern der Stadt, dann fällt Feuer von Himmel und wird alles vernichtet werden. Sehr interessanter Satz hier in Offenbarung 20. Ja. Und der Teufel, der sie verführt hat, würde in den Feuer und Schwefelsee geworfen. Weil, kann man denken, doch, Teufel ist doch ein Geist. Sagt, ja, ich gehe ein bisschen höher, wo es nicht so heiß ist. Und dann, wenn das alles vorbei ist, dann bin ich wieder da. Ja. Wir haben Versprechen, Felsenfeste von Gott, dass er wird vernichtet sein. Und hier steht geschrieben, er wird reingeworfen. Er kommt nicht weg. Also der Teufel wird vernichtet. Und hier, der Tod und das Totenreich würden in der Feuerseele geworfen. Hier, der Feuerseele ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, würde er ebenfalls in den See, Feuersee geworfen. Hier sehen wir diese Erfüllung. Römer 6, 23. Denn der Tod ist der Sünde Sold. Ja. Nach diesem Tod, hier steht, ist die Rede über zweiten Tod. Nach diesem Tod wird kein Leben mehr möglich sein. Hier stirbt wirklich derjenige, der das alles verursacht hat. Und wer ist es? Der Satan. Er ist Vater aller Lüge. Er hat alle verführt. Er hat ein Drittel Teil von Engeln verführt und unsere ganze Erde verführt. Jetzt wird er hier büßen. Alle Sünde und alle Sünder, die ihm nachgefolgt haben, werden hier für immer vernichtet. Da wird keine irgendwelche Möglichkeit danach sein, noch einmal zum Leben zurückkommen. Tod auf immer. So, auf immer vorbei. So wie Petrus hat geschrieben, ja, wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Das war Sehnsucht von vielen, vielen Leuten, ja, und unsere auch, ja. Vernichten, das ist eine Sache, aber das ist nicht, das ist der Sinn der Sache. Und der auf dem Thron saß, Offenbarung 21, 5, sagte, sieh, ich schaffe alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Es ist keine Märchen, keine Lüge, hat Gott selber gesagt. Er sagt, schreib das auf. Das ist zuverlässig und wahr. Gott und Menschen werden jetzt auf immer vereint sein. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und nächster Vers, 21,6 Offenbarung, und er sprach, es ist geschehen. Das ist das dritte Mal. Es ist geschehen. Es ist vollbracht. Endlich mal Erlösungsplan ist vollbracht. Die große Kampf ist zu Ende. Sünde und Sünder sind nicht mehr. Der ganze Welt eilt, ist rein. Eintracht und Freude herrschen in der ganzen unermesslichen Schöpfung. Von dem, der alles erschuf, fließt Leben, Licht und Freude über alle Gebiete der grenzenlosen Raumes, vom kleinsten Atom bis zum größten Weltkörper, erklärt alle lebende und unbelebte Natur in ungetrübter Schönheit und vollkommener Freude. Gott ist die Liebe. Das ist die letzte Seite aus diesem Buch, der große Kampf. Der große Kampf ist beendet. Jetzt brauchen wir nicht mehr dieses Buch lesen, danach. Ja. Und da möchte ich euch auch sehen. Wenn ihr auch dabei sein wollt, dann sagt einfach mit mir Amen. Amen. Entschuldigt, dass ich so lange gebraucht habe. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Ich habe sehr viel Zeit dafür gebraucht, monatelang. Ja. Ich habe versucht, alles Mögliche, um das so kurz wie möglich zu präsentieren. Ja. Okay, Gott segne euch alle. Danke für große Geduld.